Starten wir mit Gebet ins neue Jahr, oder? Schnelles, knackiges Gebet. Vater, wir preisen dich. Wir machen deinen Namen groß als jedes Problem, größer als jedes Sorge, größer als irgendeinen Namen in dieser Welt oder irgendein Umstand in dieser Welt. Wir danken dir, dass wir dir gehören und dass du der Gott bist, der uns nie verlässt noch versäumt. Danke, dass du mit uns bist bis zum Herr, Ende aller Tage. Danke, Herr, dass wir herrschen im Leben an Christi Stadt. Danke, dass du unseren Glauben baust. Senfkorn-Glauben reicht aus, um Berge zu versetzen. Danke, Herr, dass du in uns den Glauben baust. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und du bist ein guter Gott. Du hast gute Gedanken. Danke, dass 2024 ein gutes Jahr wird in der Gnade des Herrn. Und wir lassen nicht davon ab. Wir lassen nicht los. Egal, welcher Wind weht, welcher Sturm weht, ja, welche Nachrichten kommen, wir vertrauen unserem Gott, der uns nicht verlässt noch versäumt. Deine Rechte hält uns, Vater, und wir können nie tiefer fallen als in deine Hand. Danke, Jesus. Danke für Frieden, danke für Glauben, danke, dass es uns so, so gut geht. Halleluja. Amen. Halleluja. Leute, seid ihr so dankbar wie ich für alles, was Gott in unserem Leben tut? Mann, wenn ich als mit Christen von woanders mich unterhalte, und es ist nicht böse gemeint und nicht überheblich, aber manchmal spüre ich so in mir, Gott, bin ich froh, dass ich Ruhe habe. Danke, dass ich Frieden habe. Danke, dass ich nicht in Panik bin. Danke, dass ich mit manchem Zeug nicht beschäftige, sondern dass ich weiß, mein Gott ist treu. Was soll denn passieren? Ich habe doch all inclusive in Christus. Ich habe Heilung, Versorgung, Wiederherstellung. Die Bibel sagt sogar, wenn der Teufel dich beraubt, freu dich. Er muss es siebenfach zurückbringen. Das ist doch ein gutes Geschäft. Das ist besser wie die Zinsen auf der Bank. Und es ist egal, was er tut. Und ich habe wirklich gesagt, Herr, ich will eine Botschaft haben, was dir auf dem Herzen brennt für 2024. Und die Botschaft heute heißt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Amen. Wir werden uns einige Bibelstellen angucken, wo ich glaube, Gott wird zu uns reden. Er wird das, was er schon geredet hat, befestigen. Er wird es festmachen in uns. Und er wird einiges tun. Ich glaube auch heute Morgen. Wir starten in Luther in Jesaja 43 ab Vers 2 oder ab Vers 1. Jesaja 43 ab Vers 1. Und ihr wisst, wir lesen alles im Alten Testament aus der Sicht der neuen Schöpfung. Gilt es auch für uns? Amen. Halleluja. Noch viel mehr wie für irgendjemand anders. Jedes Wort Gottes gehört uns, ist unser Erbe. Amen. Und der Vater verändert sich nicht. Er sagt nicht heute ja, morgen nein oder sonst irgendwie, sondern er bleibt gleich. Und da sagt der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel. Sind wir eingepflanzt in den Baum Israel? Amen. Amen. Gilt es für uns? Ja. Halleluja, ihr seid gut. Ja, so spricht der Herr. Hast du dir schon mal gewünscht, oh Herr, sprich doch zu mir. Sag mir etwas. Hey, wenn du das Wort hast, wenn du die Bibel hast, hast du alles, was Gott je gesagt hat. Der muss sich nicht wiederholen. Der kennt sein Wort, er steht zu seinem Wort und er bleibt bei seinem Wort. Und jede Predigt, die hier läuft, du musst sie dir noch mindestens 6-7 Mal anhören. Wenn du das nicht tust, wird es nicht anwurzeln. Ich sehe den Unterschied bei euch zwischen denen, die die Predigten mehrmals anhören, durchkauen. Die Predigten hier ist kein Babybrei, da müsst ihr woanders hin. Hier gibt's jeden Sonntag Steaks, Rindersteaks. Da kannst du nicht auf einmal runterschlucken, da kannst du nicht auf einmal reinziehen, da musst du kauen, da musst du viel kauen. Und wenn du mal so einen Brocken aus Versehen runterschluckst, da bleibt er dir im Hals stecken, da erstickst du fast. Da merkst du, kauen ist besser als runterschlucken. Aber wenn du kaust, merkst du erst die Röstaromen, du merkst erst, was da alles an Substanz drin ist. Deswegen ermutige ich euch, mehr im Wort zu sein als jemals zuvor, euch die Predigten anzuhören. Und man merkt einen Unterschied zwischen denen, die das tun und die das nicht tun. Und es ist logisch, Gott ist ein Belohner. Richtig? Wenn einer jeden Tag eine halbe Stunde joggen geht, dann bin ich mir sicher, dass der nach einem Jahr fitter ist im Joggen wie du, der du zu Hause sitzt auf der Couch. Zu Hause sitzen auf der Couch ist keine Sünde, Gott ist deswegen nicht traurig. Aber deine Fitness ist lange nicht so wie bei jemand, der sich bewegt. Da sind wir uns einig, oder? Und im Geist ist es eins zu eins dasselbe. Halleluja. Also, er sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wow. Gilt es für uns? Neue Schöpfung? Halleluja. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du gehörst Gott. Du bist in der Familie Gottes. Es ist so interessant, wie viele Christen rumlaufen in Deutschland, ich nehme mal nur Deutschland, die nicht verstanden haben, wer die neue Schöpfung ist, was die neue Schöpfung ist, die immer noch vermischen Gesetz und Gnade. Und deswegen sind die völlig durcheinander. Gestern hatte ich wieder eine Diskussion mit jemandem, wo ich gemerkt habe, er weiß viel, aber er hat nicht den Durchblick. Er glaubt immer noch an die Strafe Gottes. Wenn die Strafe auf ihm lag, auf das ich Frieden habe, wie viel Strafe bleibt für mich übrig? Wie viel? Keine. Wie viel ist keine? Wow, ihr seid gut. Seid ihr dankbar für das Wort, was ihr hier habt? Und es sind so abergläubische Christen, die jeden Satz, wo du sagst, hey, ich bin zur Freiheit berufen, aber, ja, was ist, wenn du noch sündigst? Ja, was ist dann? Nix. Ich habe gestern diesem Mann gesagt, ich kann jetzt rausgehen und einen umbringen. Ich verliere meine Errettung nicht. Der Vater liebt mich noch genau gleich wie eine Minute, bevor ich zum Mörder wurde. Wird das für mich schwierig? Ja, natürlich, ich werde weltlich verurteilt. Lässt der Vater mir das durch? Nein. Der Vater schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Er züchtigt jeden Sohn. Und ihr wisst, es geht nicht um Strafe im Sinne von Verhauen, sondern um Erziehung. Wird der Vater mich erziehen? Auch im Gefängnis. Natürlich. Das wird durch Prozesse gehen. Ja, und für mich wird's heftig werden. Aber der Vater liebt mich gleich. Dann siehst du den Blick dieser Leute.
Nee, das glaube ich nicht. Nee, das kann ja gar nicht sein.
Da habe ich zu ihm gesagt, wo ich den Blick gesehen habe, ich sage, hast du Kinder? Sagt er, nein. Sag ich, wenn du einen 5-jährigen Sohn hast und der klaut um Tante immer Laden, liebst du ihn noch oder hast du ihn? Ja, ich würde ihn wahrscheinlich noch lieben. Sag ich, wenn er 15 ist und klaut, ja, würde ich ihn wahrscheinlich immer noch lieben. Sagen, wenn er 50 ist und du 80, wirst du dann ihn immer noch lieben? Sag ich, warum denkst du, dass der Vater blöd ist als wir? Warum denkst du, dass der Vater lieblos ist als wir? Versteht ihr, was ich meine? Da ist eine Not da draußen. Religion ist die größte und schlimmste Gehirnwäsche, die die Menschheit je erlebt hat. Religion ist furchtbar. Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu stiften, habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, er ist gekommen, um Kinder für den Vater zu produzieren. Hat jemand von uns, der Kinder hat, kann der sagen, oh, meine Kinder sind perfekt, die bauen nie Mist. Keiner kann das sagen. Und wenn du irgendwann welche hast, wirst du es auch nicht sagen. Also wir wissen, sie machen Fehler. Lieben wir sie dort trotzdem noch? Warum liebt der Vater uns noch? Weil er weiß, dass wir Mist bauen. Und er hat uns sogar angefangen zu lieben, als wir Feinde des Kreuzes waren. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Nicht, ich werde dich erlösen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt deinen Namen. Das ist gigantisch, dass du bei Gott bekannt bist. Dass du nicht am Ende sagen wirst, ich habe dich nie gekannt. Und die werden behaupten, sie haben große Dinge getan im Namen Jesus. Und Jesus wird trotzdem sagen, ich habe dich nie gekannt. Aber Gott kennt dich. Halleluja. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Leute, ich habe 13 Jahre am Neckar gewohnt, 20 Meter vom Wasser weg. Und wir hatten oft Hochwasser. Und irgendwann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Meine Garage war öfters überflutet. Und da habe ich gedacht, oh, da habe ich angefangen, Albträume zu entwickeln. Da konnte ich nachts nicht mehr schlafen, weil ich gedacht habe, das Hochwasser kommt. Ich habe Albträume gehabt, wo die Fluten mich wegreißen. Da habe ich gesagt, Herr, ich brauche ein Wort. Führt mich Gott dahin. Halleluja, egal wie die Stürme, egal was, ich werde nicht ersaufen. Halleluja, ab da konnte ich wieder ruhig schlafen. Merkt ihr den Unterschied zwischen Wort Gottes und nicht Wort Gottes? Ich hätte auch zum Psychiater gehen können, sagen, ich brauche mal eine Couch, mir geht's nicht gut. Ich habe Angst vor Wasser, deswegen stinke ich so, ist völlig normal bei mir, weil wenn die Flut kommt, ich beschäftige mich nicht mit dem Käse. Versteht ihr? Weil dann fängt es an, mich zu leben. Nochmal, zwei Quellen, könnt ihr euch erinnern? Zwei Quellen, Christus oder Satan. Dazwischen gibt es nichts. Wisst ihr, wo Glauben herkommt? Glauben kommt vom Zuhören vom Vater. Angst kommt vom Zuhören von Satan. Ganz einfach, wenn Angst in dir spürbar wird, frag dich, was du gerade gehört hast. Was hast du gerade gehört? Was versucht gerade dein Herz zu übernehmen? Werf es raus. Der Vater wird niemals etwas zu dir sagen, was dir Angst macht. Der Vater sagt vielleicht zu mir, oder zu dir. Nächstes Jahr predigst du im Fußballstadion, 60.000 Zuhörer, da kriege ich auch Angst. Aber da kommt der Heilige Geist und übernimmt mich. Ja, das ist da eine gesunde Angst, aber das hat nichts mit dem zu tun, was der Teufel macht. Die Angst vom Teufel lähmt uns. Wir können nichts mehr tun, wir sind nicht mehr entscheidungsfähig. Und das ist, wo die Welt drin ist. Sie ist gelähmt von Angst. Der Teufel arbeitet mit Angst. So, und wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Halleluja. Amen. Leute, das ist Gottes Zusage. Glauben wir das? Oder sagen wir, ja, könnte sein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Er rettet mich, er rettet mich nicht, er rettet mich, er rettet. Leute, das ist Glauben an Schicksal. Ich glaube nicht an Schicksal. Der Teufel erzählt den Menschen, es gibt ein Schicksal. Ich bin in der Hand des Herrn. Alle meine Tage stehen im Buch des Lebens. Dann ist da nichts Zufall, sondern es ist ein Drehbuch, wo ein Film abläuft, den Gott geschrieben hat für mein Leben. Amen. Halleluja. Wenn ich mit dem Flugzeug fliege, habe ich keine Angst. Und wenn die schlimmsten Turbulenzen sind. Solange ich da drin sitze, wird es nicht abstürzen. Und wenn es abstürzen wird, wird Gott mir vorher sagen, Thomas, heute ist dein letzter Tag, das Flugzeug stürzt ab, sei es in Ordnung, passt. Weil es immer noch Gottes Plan ist. Haben wir gelernt letztes Jahr, dass Gottes Nein genauso gut ist wie Gottes Ja. Leute, das musst du jetzt entscheiden. Nicht dann, wenn du im Flieger sitzt, dann ist es zu spät. Dann bist du einen von vielen. Der schreit nach vorne, und der vordere schreit nach hinten, und links schreit, und alle machen, und du bist mittendrin. Wenn du da nicht gefestigt bist, dann machst du auch, alle machen, ich mach kein, Wenn das Flugzeug gelandet ist, die schlimmsten Turbulenzen war, habe ich gesagt, ich brauche keine Spucktüte. Ich habe noch nie eine gebraucht, Halleluja. Leute, es sind Kleinigkeiten, aber es ist so wichtig. Gott sagt, du sollst dich nicht fürchten, er ist mit dir. Das hier redet es von der Erlösung. Ja, und dann redet zum Angriffe. Wenn Wasser kommen, wenn Feuer kommt, ist Gott bei dir. Merkt ihr, wie gut er ist? Wie er bei uns ist? Wie er mit uns vorwärts geht. Nächster Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld. Kusch und Seba an deiner Stadt sind zwei Länder in Afrika. Gott gibt ganze Nationen, um Israel zu haben. Gott gibt vielleicht ganz Deutschland zum großen Teil von der Bevölkerung auf, um dich zu haben. Versteht ihr, was hier steht? Gott sagt, ich werde eine Tonne Dreck wegräumen, um das eine Goldnugget zu finden. Andere Götter würden sagen, eine Tonne wegräumen, Arbeit mit der Schaufel um so ein blödes Goldnugget? Nee. Aber Gott sagt, du bist mein Goldnugget. Ob ich dreckig werde, ob es mich Schweiß kostet, ob es mich Arbeit kostet, ich kämpfe um deine Seele. Amen. Gott sei Dank hat er gewonnen. Sonst wärst du heute Morgen nicht da. Gott ist für uns. Er gibt Lösegeld. Was ist das Lösegeld, das er für uns bezahlt hat? Jesus am Kreuz ist das Lösegeld ein für alle Mal. Und wo die Entführer nicht abhauen mit dem Lösegeld, sondern wo der Teufel sagt, muss ich akzeptieren. Halleluja. Wow, nächster Vers. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist. Das ist, was Gott über dich denkt. Seht ihr, was der Teufel dir als zuflüstert? Du Miststück, du Taugenichts, du Vollnull, du Doppelnullagent. Du kannst gar nichts, alle können es nur du nicht. Schon mal gehört, komm, seid ehrlich. Hast du selber schon mal zu dir gesagt, wenn wieder Mist gebaut hast? Du blöde Kuh, du dumme Ochse. Oh Mann, bin ich blöd. Sprich nicht so über dich. Du bist nicht blöd. Du bist ein Kind, was Fehler macht, aber der Vater weiß es. Er ist für dich. Nico hat uns gerade gesagt, die Dornenkrone, den Bart rausreißen und so weiter. Der Preis ist bezahlt, auf dass wir Frieden haben. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Leute, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat es mich umgehauen von der Gegenwart Gottes. Wie gut Gott ist. Wie oft hat der Teufel dir schon gesagt, das war's, Zehnerkarte voll, Gott hat keinen Bock mehr, dir zu vergeben, hast schon wieder gemacht. Gestern erst hat er dir vergeben, heute machst du schon wieder, bist du doof. Kennt ihr das Spiel? Petrus hat mal Jesus gefragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Reicht 7-mal am Tag. Was hat Jesus gesagt? Minimum ist 7-mal 70. 7-mal 70, wer ist gut in Mathe? Wer weiß, wie viel das ist? Wie viel? 490, sagen wir 500, wir sind heute großzügig. 500 mal Minimum am Tag einer Person. Das ist Minimum. Wir denken Maximum. Wir machen gern die zwei Nullen weg und sagen, ja, jetzt reicht's aber. Ja, wir sind ja die Doppel-Null-Agenten. Leute, das ist eine Aufgabe. Und das kannst du nur, wenn du in der Liebe bist. Nur Liebe kann das. Nur Liebe kann vergeben. Du kannst keinem Menschen vergeben, der dich verletzt hat, wenn du es nicht aus der Liebe heraus tust. Wenn du es aus dem Verstand tust, wird es weiter wehtun. Wenn du es aus Gehorsam tust, wird es weiter rumoren. Aber wenn du es aus der Liebe tust, zusammen mit Jesus, geht es weg und es tut nicht mehr weh und du spürst keinen Groll und keinen Hass mehr. Ist es möglich? Ja, ich bin das beste Beispiel dafür. Und du auch. Amen. Halleluja. Nächster Vers. 5. So fürchte dich nun nicht zum zweiten Mal, denn ich bin bei dir. Wann? Wie oft? Immer. 24,7. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Halleluja. So, in diesen paar Versen ging es um Erlösung, die Gott uns zusagt. Er sagt, wenn Angriffe kommen, bin ich bei dir. Ich habe das Lösegeld bezahlt. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und der Vater sagt, ich habe dich geliebt und ich liebe dich immer. Alleine die paar Verse würden jetzt schon reichen, dass du ein super Jahr 24 hast. Wenn du es glaubst. Das ist der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt. Wir leben leider in einer Gesellschaft und es wird immer schlimmer, wo immer andere für mich zuständig sind. Das Arbeitsamt zahlt mich, das Arbeitsamt zahlt die Krankenkasse, Diesel, Arbeit, egal wie es heißt, Bürgergeld jetzt. Das ist nicht für dich zuständig. Du bist für dich selber zuständig. Du bist für dich zuständig. Und wenn du keinen Job findest, sage ich ganz laut, ganz ehrlich, dann bist du stinkfaul. Das ist der einzigste Grund. Da draußen gibt's Arbeit ohne Ende. Wenn du nicht arbeitest, bist du faul, ganz einfach. Nein, Thomas, ich bin berufen, für im Reich des Herrn zu arbeiten. Also ich kenne manche Arbeitgeber in dieser Welt und da habe ich schon ein paar Gespräche gehabt und die haben mir immer gesagt, einen Faulen stelle ich nicht ein. Ich bin mir sicher, wenn ich mit dem Vater über Mitarbeiter rede, hat er die ähnliche Einstellung. Bin ich heute wieder böse? Wahrheit macht frei. Amen. Und wir verurteilen jetzt niemanden, der arbeitslos ist. Wir gehen nachher nicht hin, quatschen den blöd voll, such dir endlich einen Job, Bruder. Das wissen die alle selber. Amen. Wir sind nicht die Kläger und nicht die Richter. Halleluja. So, 1. Mose 15, Vers 1. Und hier geht es um Abraham. Er war der Erste, mit dem Gott einen Deal hatte. Und er sagt ihm tolle Dinge. Und wir sind Kinder Abrahams. Warum? Wer weiß es noch? Durch was sind wir Kinder Abrahams? Durch den Glauben. Super. Wir sind Kinder Abrahams durch den Glauben. Die Juden haben gedacht, sie sind Kinder Abrahams, weil sie natürliche Nachkommen sind. Das Neue Testament, Paulus erklärt uns aber explizit, dass nur die, die Nachkommen Abrahams sind, die glauben. Nicht die im Natürlichen sind. Merkt ihr, Religion sagt, oh, du bist ein Bauer, du bist ein echter Bauer, du bist hineingeboren, die Familie Bauer. Super. Ist die Familie Bauer super, hast gewonnen? Bist du ein Müller oder ein Meier und die Familien sind schlecht, hast du verloren? Das zählt bei Gott nicht. Bei Gott zählt, glaubst du oder glaubst du nicht? Und es ist ihm egal, ob du auf der Schule warst oder nie auf der Schule, ob du einen Abschluss hast oder nicht, ob du studiert hast oder nicht, ob du lesen kannst oder nicht lesen kannst, das zählt alles bei Gott nicht, sondern einzig und allein dein Herz. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht. Warum spricht Gott immer zu allen, mit denen er dealt, fürchte dich nicht? Weil Furcht die Vorstufe von Angst ist und wenn du Angst in deinem Herzen zulässt, bist du an der Leine, am Halsband des Teufels. Er geht mit dir Gassi dein Leben lang. Und das Hündchen möchte hierhin pinkeln, möchte hier schnüffeln und er zieht dich vom Schnüffeln zurück, er zieht dich vom... Er macht mit dir, was er will. Er tritt dich, wann er will, er sperrt dich ein, wann er will. Du bist entweder ein Haushund oder ein Zwingerhund, es ist ihm völlig egal. Hauptsache, du hast keine Beziehung zu Gott und zu Jesus. Angst ist so übel, dass wir aufpassen müssen, dass wir in keinem Bereich Angst zulassen. Die Welt vergeht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und du kannst auch nur die Angst überwinden, wenn du diese Welt überwindest. Und dann musst du in eine Selbstständigkeit kommen, in Verantwortung. Ich treffe so wenig Christen, die willig sind, Verantwortung zu übernehmen. Als allererstes nicht für ihr Leben. Ja, Thomas, mir geht's nicht gut. Dann steh mal auf und tritt dir selber in den Arsch und sag, mir geht's heute gut. Wenn du dauernd bekennen kannst, dir geht's nicht gut, kannst du auch bekennen, dir geht's gut. Das macht keinen Unterschied. Versteht ihr? Ich brauche eine Tablette, ich muss zum Arzt. Ist alles recht und gut, wenn es einem nicht gut geht. Aber irgendwann musst doch du erwachsen werden. Die Mami hat dir bis 3 die Windeln gewechselt und deinen Arsch gewischt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn du 15 bist und die Mama immer noch sieht, dass du in die Windel kackst, dann ist das nicht mehr gesund. Das ist nicht normal. Weißt du, wie viele Christen rumlaufen, die sind 20, 30 Jahre gläubig und die haben immer die Windeln, die Hosen voll?
Ich habe Angst, Bruder Thomas.
Ja, dann genieße. Was willst du mit so Leuten machen? Versteht ihr, was ich sage? Das ist nicht böse, nicht richtend. Aber manchmal verstehe ich das nicht, was da alles läuft. Wo der Geist des Herrn ist, wenn keine Freiheit ist, ist die Logik, was ist nicht da? Der Geist des Herrn. Dann ist ein anderer Geist da. Es gibt in der geistlichen Welt kein Vakuum. Entweder herrscht der Heilige Geist hier oder der antichristliche Geist. Und der kommt in religiöser Form. Der kommt nicht mit Hörnern. Da würde jeder sagen, oh. Nein, er kommt rein als Engel des Lichts und gibt denen, die da sitzen, gute Gefühle. Er sagt, oh ja, der Thomas, der joggt eine halbe Stunde jeden Tag und du sitzt auf der Couch. Auf der Couch sitzen ist völlig legitim. Lass dich vom Thomas nicht provozieren. Wenn der laufen will, soll er laufen. Draußen ist es kalt, es ist windig, vielleicht triffst du komische Menschen. Bleib auf deiner Couch. Guck mal, im Vorratsschrank ist noch eine Packung Chips und Popcorn. Und es kommt nachher ein ganz toller Herzschmerzfilm. Schau dir den an, hol dir ein paar Tempos dazu. Oh, wein ein paar Tränchen. Oh, es hat mich so berührt, der Film. Oh. Nächsten Tag kommt die Rechnung. Der Thomas sagt, kein Ding. Über die Rechnung laufe ich drüber. Und du sagst, den kann ich nicht anrufen. Thomas, ich habe eine Rechnung gekriegt. Kann man alles machen, Leute. Aber Jesus will doch, dass wir erwachsen werden. Dazu musst du Verantwortung übernehmen über dein Leben. Und wenn du über dein Leben keine Verantwortung übernimmst, ey, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich spüre die Salbung. Ich habe noch so viel, hoffentlich schaffe ich das. Ich habe 2 Sonntage heute in einem. Wird ein bisschen länger. Wenn du keine Verantwortung übernimmst für dein Leben, wie willst du in der Gemeinde mitarbeiten? Versteht ihr, was ich sage? Du kannst nur mitarbeiten hier und die Salbung achten und ehren, wenn du sie zu Hause achtest und ehrst. Wenn deine 6-Tage-Woche vom Sonntag gefüllt ist mit der Gegenwart, mit Anbetung, mit Lobpreis. Du kannst Lobpreis auf der Toilette machen, habe ich gemerkt, das stört Gott überhaupt nicht. Du kannst Lobpreis beim Kochen machen, beim Autofahren. Du, weißt du, Lobpreis ist nicht, ich singe jetzt ein Lied. Lobpreis ist, mein Herz gibt keine Ruhe und ich habe eine Melodie im Kopf. Ich habe ganz oft ein Lied von sonntags die ganze Woche im Ohr. Dann singe ich das, dann suche ich das. Meistens frage ich Bärbel, wie es heißt. Und dann lasse ich das laufen und ich merke, wow, da hänge ich drauf. Da hänge ich die ganze Woche. Das ist gut, Leute. Oh, Halleluja, ich spüre hier die Salbung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Wow, deine Berufung, Abraham, ich bin dein Schild. Und ein sehr großer Lohn. Ich bin dein Schild. Wer ist dein Schild? Kannst dem Teufel sagen, komm doch. Gott ist mein Schild. Was ist dein Schild? Gott. Wann ist Gott dein Schild? Immer. Und wann wird es für dich aktiv? Wenn du glaubst. Mit dem Schild des Glaubens löscht du alle feurigen Pfeile des Teufels aus. Amen. Mit dem Schild des Glaubens. Seine Verteidigungswaffe. Wo die Pfeile kommen und du machst wupp, wupp. Gibt auch Christen, die stehen und sagen, ich bin so verletzt, Thomas. Der Teufel schießt immer. Was will der von mir? Warum lässt der mir nicht die Ruhe? Ich gehe nach Australien, da ist kein Teufel. Ich wandere aus. Ich will irgendwo auf die Inseln. Macht aber ständig wupp, 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 wupp.
Wupp.
Manchmal müssen wir Wupp machen und manchmal haben wir wie eine Glaskugel um uns drum, wo die Pfeile klirren. Ich habe mal abends gebetet, ich werde es nie vergessen, das ist bestimmt schon 25 Jahre her. Und da ich immer so clear, 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 clear. Sag ich, Herr, was ist denn das? Sagt er, ja, der Teufel schießt gerade Pfeile, aber ich habe wie eine Glaskugel um dich rum. Bing, bing, bing. Denke ich, oh, das ist cool, das gefällt mir. Aber manchmal gibt es Zeiten, wo Gott sagt, so, jetzt bist du dran, Thomas. Bang, bang, bang. Amen. Rechnung kommt und du sagst, ich weiß nicht wie, aber mein Gott ist mein Versorger. Bam. Wenn nie ein Pfeil kommt und nie eine Rechnung kommt, wie sollst du lernen, dass Gott dein Versorger ist? In guten Zeiten kann jeder sagen, Gott ist mein Versorger. Wenn du gesund bist, kannst du sagen, ja, Gott ist mein Heiler. Das kann jeder, das können die da draußen auch. Aber es kommt dann zum Tragen, wenn die Angriffe kommen, wenn die Pfeile fliegen. Die Pfeile haben viele Namen, aber Gott ist mit dir. Hier geht es um die Berufung. Abraham ist berufen von Gott, seht ihr das? Und er sagt, das Erste, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das muss das Erste bei dir sein, wenn du in deine Berufung gehst. Fürchte dich nicht, Gott ist mit dir. Amen. 5. Mose 20, Vers 1. 5. Mose 20, Vers 1. Wenn du in den Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Kriegsvolks, das größer ist als du, zieh dich zurück, dreh rum, lauf so schnell du kannst. Steht es da? Das ist aber die Empfehlung von manchen Leuten. Leute, ich habe das im Rockerclub gelernt. Es ist besser, drei Rocker bleiben mit dir in der Schlägerei stehen, auch wenn du mal einen aufs Maul kriegst. Aber das bleibt den anderen in Erinnerung. Die sagen, oh, wir waren 20, die nur drei, aber die sind nicht weggelaufen. Die haben Arsch in der Hose. Da hast du mehr Respekt vor deinen Feinden, als wenn du wegrennst. Wenn du einmal weggerannt bist, sagen die, guck dir die Pfeifen an, diese Hasen, die laufen. Der Teufel ist genauso. Der Teufel kriegt Respekt vor dir, wenn du stehen bleibst. Und sagst, okay, komm, lass uns fighten. Vielleicht kriegst du mal einen Schlag ab, und dann teilst du mal wieder ein paar aus. Aber der hat Respekt vor dir. Der kriegt sogar Angst vor dir, wenn er merkt, dass du merkst, wer du bist. Ich war mit meinem besten Kumpel, mit dem Steven. Waren wir, wahre Geschichte, ich werde es nie vergessen, auf dem Rockertreffen. All unsere Kumpels waren weg, unser Club waren alle weg. Wir waren nur noch zwei übrig und wir hatten gut Bierintus. Wir hatten gut Promille. Und auf einmal waren 20 Mann vom feindlichen Rockerclub da. Ja, ich dachte, so, das war's. Heute, bitte keinen Zahn verlieren. Was kommt jetzt? Und der Steven und ich, wir gucken uns an. Steven sagt zu mir, Thomas, zeig ja keine Angst. Wir laufen jetzt durch die durch und lachen die aus. Dann sind wir auf die zugelaufen. Die haben gemerkt, die rotten sich zusammen, um uns da abzufangen. Aber wir sind nicht weggelaufen, wir sind auf die zugelaufen. Wenn du ein Mikrofon an meinem Hintern gehabt hättest, da hättest du ein paar Töne gehört. Aber wir sind auf die zugelaufen und die waren so perplex. Und dann haben wir die ausgelacht. Und dann sind die auf die Seite und haben uns durchlaufen lassen. Und dann haben wir gesagt, langsam laufen, nicht rennen. Dann sind wir ganz langsam zu einem Auto, das war im Winter, reingesessen, rausgefahren und dann, wo wir auf dem... Gib Gas, gib Gas! Boah, mein Herz. Aber das Interessante war, es hat funktioniert. Die waren so perplex, dass wir so frech waren. Und das siehst du auch in der Natur. Ich habe neulich eine Sendung gesehen, wo so ein kleiner Moon Goose oder wie die Dinger heißen, wo ein Löwe kommt. Und der springt dauernd den Löwen an. Der war so perplex, dass der den in Ruhe gelassen hat und ist dann weggelaufen, hat sich noch fünfmal umgedreht, der Löwe, und gedacht, war der wirklich jetzt so frech zu mir? Frech kommt weiter. Leute, das ist cool. Unser Gott ist gut. Ja, er sagt, wenn du auf einen Herr triffst, treffen wir manchmal auf einen Angriff des Feindes, wo wir denken, Mann, das ist so stark, so viele. Wo wir denken, die Armee ist so groß vom Feind. Wir machen ein Gerassel für Tausende. Was sagt der Herr hier? Wenn du auf so einen Herr triffst, mit Rossen und Wagen, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen. Warum? Warum? Denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist immer noch mit dir. Wir überwinden weit, sagt die Bibel. Wir sind Überwinder. 24 wird ein gutes Jahr. Ich habe so eine Vorfreude. Mein Verstand sagt, Thomas, sei still. Und mein Herz sagt, Halleluja. Und ich sage zu meinem Verstand, halt du die Schnauze. Mit dir diskutiere ich nicht. Halleluja. Gott ist gut. Er ist mit dir, egal wie groß das feindliche Heer ist. Nächste, 5. Mose 31, 8. Wenn ein Krieg ist, wenn ein Kampf ist, was sagt der Herr da? Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, Gott geht vor dir her, der wird mit dir sein und wird deine Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Gott wird dich, egal in welchem Krieg, egal in welchem Kampf, er wird dich nicht verlassen. Das sagt Mose zu Josua, als Mose gewusst hat, er wird sterben und Josua wird übernehmen. Okay? Er sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht und erschreck nicht. Furcht und Schrecken kommen über die Menschen in dieser Welt. Über uns nicht mehr. Es sei denn, wir lassen es zu. Wenn das rote Telefon vom Teufel klingelt, nimm nicht ab und hör nicht zu, was er dir zu erzählen hat. Dein Gott ist größer. Amen. Amen, Amen, Amen. Leute, dass ich hier heute, jetzt und in Farbe über Glauben predigen darf, das ist ein Wunder. Weil ich habe über 10 Jahre mit Gott gekämpft. Hab gesagt, dein Scheißsystem geht mir so auf die Nerven. Sorry, wenn ich das so sage, aber so habe ich mit Gott damals geredet. Schick mir Geld aufs Konto, dann brauche ich nicht glauben. Lass einfach keine Krankheit zu, dann brauche ich nicht kämpfen. Dein System geht mir auf die Nerven. Ich will weg von dieser Scheißerde. Mich nervt hier alles. Ich war bockig, trotzig, zornig und besserwisserisch. Kennst du solche Christen? Ja, ich kenne auch ein paar. Manchmal guckt mich einer am Spiegel an. Und heute weiß ich, nein, das ist das Beste, was es gibt, ist Glauben. Du bleibst in jeder Situation im Frieden. Es klappt nicht immer zu 100%, aber meistens. Und wenn ich nicht ganz 100% drin bin, dann rufe ich Leute an, und es sind nicht viele, eine Handvoll, wo ich weiß, die stehen im Glauben. Ich rufe nicht Schwester an, die jammert und die immer gleich heult. Ich rufe Leute an, wo ich weiß, die stehen im Glauben. Du brauchst nicht viele Freunde, du brauchst eins oder zwei, die wirklich im Glauben stehen. Und die sagen, davon stirbt man nicht, Thomas. Ich erinnere dich mal an deine Predigt. Da und da hast du gesagt, so und so. Und es ist gut. Es ist nicht schlecht, es ist gut. Und dann stehst du wieder im Glauben und sagst, ja, stimmt, Moment mal, halt. Gott hat uns aus Ägypten geführt. Warum soll man die Jungs hier nicht besiegen? Was ist der Unterschied? Gott ist derselbe. Halleluja. Noch ein fürchte dich nicht. Markus 5, Vers 36. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Markus 5, Vers 36. Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, dessen Kind im Sterben lag. Sie kamen und haben gesagt, hey, nerv den Meister nicht mehr länger, dein Kind ist gestorben. Das Kind war wirklich echt tot. Und die drumherum sagten, nerv den Meister nicht mehr länger, das Kind ist tot. Was sagt Jesus? Oh, wenn's tot ist, dann tut's mir auch leid. Sagt es Jesus? Nein. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Was haben wir uns bisher angeschaut? Erlösung, Angriffe, Lösegeld, geliebt, Berufung, Feinde besiegen, im Krieg siegreich sein. Jetzt sehen wir uns eine Bibelstelle an, wo Jesus herrscht über den Tod. Vielleicht kriegst du eine Nachricht. Ich hatte den Glauben, für meinen Vater zu beten, dass er zurückkommt, wo er gestorben war. Ich hatte den Glauben, ich lüge euch nicht an. Ich habe zu Bärbel gesagt, lass uns sofort beten, wir befehlen seine Seele zurück. Und ich hörte ganz klar, wie Jesus sagt, tu es nicht, Thomas, es ist seine Zeit. Warum sagt Jesus zu mir, tu es nicht, wenn ich es nicht gekonnt hätte? Hätte Jesus nichts sagen brauchen. Hätte ich mein Buggedibu gemacht, mein christliches? Wenn nichts passiert, gut, dann mach ich dem nicht. Nee, Jesus wusste, ich habe den Glauben. Und er sagte zu mir, tu es nicht, es war seine Zeit. Und dann sah ich eine Vision, wie ein Engel runterkam bei meinen Eltern ins Wohnzimmer. Die saßen beide am Esszimmertisch. Und der Engel nahm die Hand von meinem Vater. Und in dem Moment sagte mein Vater vor auf den Esszimmertisch. Und der Engel nahm die Seele von meinem Vater mit. Dann habe ich meine Mutter gefragt, sag mal, wie ist denn eigentlich der Papa gestorben? Ja, da saß er am Esszimmertisch. Ganz normal wie immer. Auf einmal sagt er nach vorne, und dann habe ich sofort gewusst, er ist tot. Und dann habe ich gesagt, na, was hast du dann gemacht? Da habe ich geschrien, rausgeschrien. Dann kamen die Nachbarn und dann haben wir ihn auf den Boden gelegt, bis dann das Bestattungsunternehmen kam. Ich durfte das sehen. Gott ist gut. Gott ist gut. Und wenn Gott sagt, es ist seine Zeit, dann ist es seine Zeit. Da kann ich nicht sagen, jetzt komm, geht nicht. Aber Gott ist gut. Er herrscht über den Tod. Lukas 1, Vers 13. Hier geht es um Zacharias, seine Frau. Die war unfruchtbar. Unfruchtbar. Schon mal eine Frau getroffen, die unfruchtbar ist, die von Pontius zu Pilatus ist, von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik, von Therapie zu Therapie? Viele könnten sich das sparen. Gott macht fruchtbar. Und daher kommt der Herr und spricht zu ihm und sagt durch den Engel, aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Es geht doch um Unfruchtbarkeit. Warum soll er sich nicht fürchten? Ja, weil er sich fürchtete, niemals Vater zu werden. Und nochmal, in der Antike waren Kinder die Rente. Keine Kinder verhungern im Alter. Habt ihr verstanden, wie wichtig das war? Denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Johannes geben. Wer war dieser Johannes? Johannes der Täufer. Halleluja. Und als die Elisabeth mal die Maria traf, sprangen beide Babys im Bauch. Beide erkannten den anderen. Verrückt, oder? So, Berufung, Feinde, Krieg, Tod besiegen, Unfruchtbarkeit besiegen. Lukas 1, Vers 30. Gehen wir zu Maria. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Kommt uns das langsam irgendwie bekannt vor? Wir Menschen sind so, wir fürchten uns. Weil wir in Erwägung ziehen, dass Gott vielleicht doch nicht das hält, was er gesagt hat. Dass er vielleicht doch nicht treu ist. Wenn wir das nicht in Erwägung ziehen würden, würden wir uns nicht fürchten. Und das ist ein Prinzip, was sich durch unser ganzes Leben zieht, Leute. Wenn du am Samstag umziehst und fragst 10 Leute und da sind 5 Labile dabei, wo du denkst, ich weiß nicht, ob die wirklich kommen, hast du Furcht bis zum Samstag. Hoffentlich kommen die, Schatz, ich weiß nicht, ob die wirklich... Warum? Weil du anzweifelst, dass sie kommen. Vielleicht ist es beim Menschen berechtigt, weil du Erfahrungen gesammelt hast. Aber wenn du Erfahrungen bei Gott gesammelt hast, ist Zweifel nicht berechtigt. Denn er ist kein Lügner. Er kann nicht lügen. Das haben wir uns auch vor ein paar Monaten angeschaut, wenn ihr euch erinnert. Stimmt es? Gott kann nicht lügen. Er ist treu, ein für alle Mal. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Maria ist nicht die Mutter Gottes. Sie ist auch keine Jungfrau mehr. Die hatte über 10 Kinder. Das Einzigste, was sie gefunden hatte, war Gnade, den Messias zu gebären. Die war 14 Jahre alt, als sie schwanger wurde mit Jesus. Das war alles. Langt es? Ja, das langt. Das langt. Von Josef lesen wir nicht mehr viel, bis gar nichts. Aber von Maria lesen wir noch einiges. Aber sie ist nicht die Mutter Gottes und wir beten sie nicht an. Das haben wir auch schon mal geklärt. Also, sie wird schwanger, übernatürlich, und Gott sagt, fürchte dich nicht. Heute ist es vielleicht normal, dass man ohne Mann schwanger wird. Aber damals nicht. Das gab es zuvor auch nicht. Sie konnte nicht in Wikipedia googeln, gab es das schon mal. So, Lukas 5, Vers 10. Da spricht Jesus zu Petrus. Eigentlich, da heißt er noch Simon. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Ist es nicht cool, dass unser Gott immer sagt am Anfang, wenn er was beginnt mit Menschen, fürchte dich nicht. Was habe ich euch gesagt? Wenn du keine Angst mehr vom Teufel hast, hast du keine Angst mehr vor Gott. Prüf dein Herz. Wenn der Teufel jetzt hier reinkäme, denkst du gleich, oder sagst du, komm, mach wie Bruce Lee. Der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Amen. Ich war eine Woche bekehrt, oder war weniger als eine Woche, da war in Köln so ein Jesus-Festival. Und wir kommen da unten an und da läuft der Bundeskanzler Kohl vor mir, 5 Meter vor mir mit seiner Security. Und wir so, hallo Herr Bundeskanzler, so guten Tag, weitergelaufen. Ich denke so, was bin ich hier im Spielfilm? Und dann komme ich hoch und dann spüre ich oben, wie ein Dämon kommt. Ich hatte ja keine Ahnung von nichts. Ich war 3, 4, 5 Tage bekehrt. Ich wusste natürlich, dass es den Teufel gibt, aber ich wusste nicht, wie was los ist. Und da spürte ich, wie ein Dämon mir unten in den Magen rein will. Hier ist ja die Türe zur Seele, das wisst ihr. Ungefähr unterm Bauchnabel. Und ich spüre, das wusste ich damals aber alles nicht, ich spüre, wie da was reinkommt, wie ein heißes Eisen mit furchtbaren Schmerzen. Und ich habe nur kurz laut geschrien, ah! Und dann spürte ich, wie jemand kommt und wuff, und den Rausch schmeißt, aber wie. Und dann gucken mich die Leute drumherum an, was hat der denn? Und ich so, hey, ja, ist alles spooky hier, ich will wieder zurück. Ja. Aber da habe ich schon ganz früh gemerkt, der Teufel, der will dich nicht hergeben. Er wollte mit Angst kommen und mir sagen, wenn du nicht zurückkommst, mache ich dich platt. Aber eines wusste ich schon. Lukas 10, Vers 19. Sehe, ich habe euch gegeben alle Macht über den Feind und nichts wird dir schaden. Es war die erste Bibelstelle, die der Heilige Geist mir gegeben hat. Und ich glaube, jeder von uns hat ein Banner bekommen an seiner Bekehrung, wie eine riesige Flagge. Und da steht ein Bibelvers drauf. Und ich hoffe, du hast ihn dir gemerkt. Für mich ist es Lukas 10, Vers 19. Ich habe keine Angst vom Teufel. Noch nie gehabt. Ich mag ihn nicht und er stinkt und er ist eklig und ist eiskalt und alles, weiß ich alles. Bin nicht froh, wenn er kommt, aber ich habe keine Angst vor ihm. Weil ich weiß, wer ich bin in Christus Jesus. Ist das gut? Geht's uns gut? Also, Berufung und Ziel. Du wirst berufen von mir, Petrus. Und ich sage dir das Ziel, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer. Er wusste, wie man fischt. Er wusste, wie man fischt. Man braucht ein Boot und ein Netz. Und Jesus sagt, ich werde dich lehren, was das geistliche Netz ist und das geistliche Boot. Lernen wir das auch? Ich hoffe es. Halleluja. Lukas 12, Vers 32. Das hat Gott uns hier mal explizit gegeben, mehrfach. Das ist ein Wort für diese Gemeinde und ich freue mich drüber. Du auch? Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Sind wir eine kleine Herde? Wir sind eine kleine Herde. Und es ist gut so, solange mit Gott es so will. Was steht hier? Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Hat er das? Leute, das Himmelreich wird durch uns repräsentiert. Das Himmelreich ist nicht, dass du sagen kannst, hier ist es oder da ist es. Es ist Erweckung in Frankfurt, fahr dahin. Das ist nicht das Himmelreich. Das Himmelreich ist in dir. Die haben Jesus gefragt, wo ist das Himmelreich? Und Jesus sagt es nicht da oder da, dass du hin kannst, sondern wenn ihr mich seht, wenn ihr mich trefft, sagte Jesus, ist das Himmelreich nahe zu euch herangekommen. Warum sagt er nahe herangekommen? Weil die Wiedergeburt noch nicht möglich war. Aber er sagt, ihr steht schon vor der Botschaft. Ihr steht schon vor der Botschaft. Aber ihr dürft noch nicht rein. Aber ihr steht schon vor der Embassy. Versteht ihr? Ich war schon ein paar Mal in Frankfurt in der Botschaft. Da hast du mehrere Sicherheitsringe, bis du da rein kannst. Musst du alles abgeben. Wirst durchleuchtet, alles, bis du da rein kannst. Ohne Termin geht gar nichts und so weiter. Und im Geist ist es nicht anders. Das Himmelreich ist nah rangekommen. Nach 400 Jahren Funkstille war Johannes der Täufer der Erste, der wieder von Gott sprach. Der von Gott eine Botschaft hatte, so muss ich sagen. 400 Jahre, nichts. Israel war tot. Und dann kommt Johannes der Täufer, bereitet einen Weg des Herrn. Das Himmelreich ist nah. Es wird einer kommen nach mir, dem ich nicht wert bin, die Schuhe zu lösen. Leute, das ist das Himmelreich. Und du bist hineingeboren in dieses Himmelreich. Dem Mann gestern habe ich auch gesagt, ich bin nicht adoptiert. Ich bin hineingeboren in das Reich Gottes durch denselben Samen des Heiligen Geistes, wie Maria schwanger wurde. Ich bin nicht ein Second Best Son, ich bin genauso viel wert wie Jesus. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und auch ihr Schwestern seid Brüder, das wissen wir alles, oder? Ich wiederhole es trotzdem noch, weil wir einige neue Leute im Internet haben, die haben das wahrscheinlich noch nicht gehört. Genauso wie die Männer zur Braut gehören. Ist alles ganz normal bei Gott. Geht's uns gut? Halleluja, ich liebe das Wort, du auch? Gott hat es gefallen, uns dieser kleinen Herde des Reich Gottes zu geben. Und ich glaube, es gibt viele kleine Herden, kleine Gruppen von Christen, die wirklich brennen für Jesus auf der ganzen Welt. Ich glaube nicht, dass die Mega-Churches das ist, was die Endzeiterweckung bringt, glaube ich nicht. Da sind Leute drin, die leben bewusst in Sünde. Wenn eine Frau wie Oprah Winfrey, die ganz klar sagt, es gibt keinen Gott, und viele andere mehr, in der ersten Reihe sitzen dürfen in diesen Megachurches, ich will jetzt keine Namen nennen, nur mal als Beispiel, dann kann da was nicht stimmen. Versteht ihr, was ich meine? Jesus würde nie die schlimmsten Sünder dieser Welt, die ihn verneinen, in die erste Reihe sitzen. Er würde sagen, geh auf die Knie, tu Buße. Die würden in der Gegenwart Gottes umfallen von seiner Herrlichkeit und würden ihre Schlechtigkeit an sich selbst erleben. Sie werden wie Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Das kann nur der Heilige Geist. Wenn die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes dich durchleuchtet, wenn du Licht bist, liebst du das Licht. Die Bibel sagt, wer aus dem Licht geboren ist, kommt zum Licht, weil er liebt das Licht, damit seine Werke offenbar werden, die in Christus getan sind. Wer aus der Finsternis ist, hasst das Licht, damit nicht offenbar wird, dass seine Werke in Finsternis getan sind. Ist das gut? Leute, ich brenne hier vorne. Mir fehlt der letzte Sonntag vom Predigen. Ich habe heute Doppelpower. Das muss raus. Mein Akku ist mehr als voll. Amen. Halleluja. Apostelgeschichte 27, 24. Und da geht es um Paulus. Paulus muss ein Zeugnis sein. Auch das müssen wir manchmal sein. Und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Wow. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Die höchste Instanz damals war der Kaiser. Kennt ihr das? Daumen. Der Kaiser hat den Daumen horizontal gestreckt. Auch bei den Gladiatoren. Müsst ihr mal römische Filme gucken oder sonst was. Und wenn er den Daumen hoch hat, hieß es Leben. Wenn der Daumen nach unten ging, wurdest du sofort getötet. Schnipp, schnapp, rüber ab. Gab's keine Diskussion. Das melde ich aber Amnesty International, das geht ja gar nicht. Das gab's damals nicht. Das Wort des Kaisers war gesetzt und Gott sagt hier zu Paulus, du musst zum Kaiser und von mir erzählen. Der geht ja nicht zum Kaiser und sagt, Kaiser, ich bin gekommen, um dir zu sagen, wie toll du bist. Er ist gekommen, um ihm zu sagen, dass es einen König der Könige gibt und einen Herr der Herren. Das ist gefährlich beim Kaiser. Aber er sagt hier zu ihm, was sagt Gott zu ihm? Fürchte dich nicht, Paulus. Er spricht ihn mit Namen an, das verstärkt das Ganze. Deswegen zu dir sagt, fürchte dich nicht, Stelios. Dann meine ich ganz genau dich. Versteht ihr? Fürchte dich nicht. Lass keine Furcht und keine Angst zu. Denn siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Er war ja im Schiff, das Schiff geht unter, er hat Schiffbruch erlitten. Und er betet und Gott sagt, alle, die mit dir auf dem Schiff sind, werden überleben. Die Wachsoldaten genauso wie die Gefangenen. Er war ja auch ein Gefangener, mehr oder weniger. Er war zwar römischer Bürger, hatte keine Fesseln an, aber er hat gesagt, ich berufe mich auf den Kaiser. Er war ja verfolgt um des Glaubens des Christus willen. Er war ja ein Unruhestifter in den Augen der Römer. Und er ging dahin. Fürchte dich nicht. Offenbarung 2, Vers 10. Offenbarung 2, Vers 10. Da sagt uns die Bibel einen interessanten Vers, der für manche zutrifft, nicht für alle. Und für andere schon zugetroffen hat, für uns bis jetzt noch nicht, Gott sei Dank. Ja. Aber hier heißt es, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Es redet hier natürlich ganz explizit über das, was in der Endzeit noch passieren wird. Aber das ist ja schon oft passiert. Wenn du mit Chinesen sprechen würdest, mit Leuten in Afrika oder sonst wo, oder im Dritten Reich, da wurde jeder freikirchliche Pastor ins KZ gesteckt, wenn sie nicht abgeschworen haben und gesagt haben, der Führer. Wenn sie Jesus abgeschworen haben, war es okay. Aber wenn nicht, waren sie weg. Also das haben schon viele erlebt. Und er sagt hier, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Leid ist Gottes Rohrreiniger. Wenn unser Herz fit wird, geistlich gesprochen, wenn unser Herz sich selbst gemästet hat, dann werden wir lieblos, empathielos, wir können nicht mehr mitleiden mit anderen, wir werden selbstsüchtig und wir drehen uns nur noch um uns selbst. Dann lässt Gott manchmal Leid zu, er erlaubt dem Teufel, mit Leid in unser Leben zu kommen, um unser Herz zu reinigen. Wenn du schlau bist, sagst du Danke dafür. Wenn du nicht schlau bist, regst dich drüber auf. Dann wird's noch schlimmer. Du verlängerst den Prozess. Gott sagt, die OP dauert 2 Stunden und du kannst dann 20 Jahre draus machen. Es gibt Christen, die sind so verbittert, mit denen kannst du gar nicht mehr reden, wenn du sagst, Gott ist gut. Nein! Die meinen immer noch, sie folgen Gott nach. Nein, sie sind total verbittert, weil sie nicht verstehen, was Gott tut. Gott will, dass unser Herz leichter wird, nicht schwerer. Wir belasten unser Herz mit Angst und Sorgen und Nöten und Krankheiten und was weiß ich, Zukunftsangst. Und ich habe neulich eine Liste gesehen, angefangen 1500. Vielleicht, wenn ich sie nochmal finde, drucke ich es mal aus. Das war super interessant. 1500 hatten sie Angst vor den Türken, dass die Türken kommen. Gibt's heute noch so Sprüche im Volksmund? Luther schrieb, wen Gott strafen will, den schickt er die Türken. Dann hatten sie Angst vor den Hunnen. Dann hatten sie Angst vor der Pest. Ich gehe mal nur die letzten 50 Jahre. Angst vor Atomkrieg. Angst vor den Russen. Die älteren Leute haben alle gesagt, der Russe kommt. Weiß noch, das war das Schlimmste, für die Russe kommt. Ja? Dann gab's Ozonloch. Dann gab's das Waldsterben. Dann gab's Tschernobyl. Für jede Generation hatte er ein super Programm, um sie in Angst zu halten. Jetzt haben wir wieder Angst vor was. Vielleicht wieder vom Russen. Oder sonst was. Ich habe keine Angst. Mein Gott ist gut. Amen. Halleluja. Angst ist nicht Teil meines Erbes. Aber manche, die werden vom Teufel bedrängt. Und da heißt es, sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben, sagt Jesus. Manche ist es gegeben, als Märtyrer zu sterben. Und Jesus sagt, bleib getreu bis in den Tod. Dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Was ist besser, die Krone dieser Welt oder die Krone des Lebens von Christus? Das macht Jesus nur mit Leuten, die diese Berufung auch tragen können. Wenn du 10 Kinder hättest, wüsstest du genau, welches Kind kann Verantwortung übernehmen und welches nicht. Stimmt's? Das weißt du auch, wenn du Arbeitgeber bist, gell? Oder wenn du irgendwo im Verein bist oder hier in der Gemeinde. Ich weiß, wem ich was sagen kann und wem nicht. Wenn ich manche Leute sage, jetzt beten wir fürs Essen, betest du, fürs Essen beten? Oh Gott, nee, das kann ich nicht. Da merke ich genau, das ist kein Beter. Ohne Vorwurf. Ich gebe immer Leuten die Chance, fürs Essen zu beten. Fürs Essen zu beten ist Peanuts. Du betest einfach nur, was du magst. Danke, Herr, für das Essen. Danke, für die, die es zubereitet haben. Danke, dass es heute lecker schmeckt. Das ist nicht schwer. Aber was schwer ist, ist, wenn die Angst um dich rumschwirrt, um dein Herz hinein. Oh, ich kann nicht vor anderen Leuten beten. Oh, ich kann das nicht. Wupp. Wie willst du dem Teufel sagen, wenn er kommt, verpiss dich? Ja, ich muss ihn Thomas anrufen. Thomas, der Teufel ist gerade da, der stinkt und der hat Hörner und Kuhfüße und kleinen Schwanz und der ist ganz rot und der faucht und der stinkt und was will der von mir? Leute, wenn du wüsstest, wie viel Angst der vor dir hat. Der zittert vor dir. Getreu bis in den Tod. Wisst ihr was? Jesus fürchtete sich nicht von den 33 Jahren. Nur eine Stunde fürchtete er sich im Garten Gethsemane. Aber er fürchtete sich nicht 33 Jahre, obwohl er wusste, Gethsemane kommt. Er lief nicht rum und sagte den Jüngern, könnt ihr mal für mich beten? Oh, nur noch 2 Jahre. Stimmt's? Lesen wir das im Wort. Jesus war immer entspannt und ruhig. Sogar wenn die am Absaufen waren im Boot, lag er da und schlief. Der war nicht beschäftigt mit, wir brauchen Fürbitter, wir brauchen Kampfanbeter, wir brauchen Leute, die mich durchtragen. Wie wird das Kreuz sein? Wird das arg hoch sein? Ich habe doch Höhenangst. Sind die Nägel dick oder dünn? Wie oft werden die da reinhauen? Muss das sein? Wie lange werde ich da hängen? Das sind Dinge, die der Teufel uns sagt. Und je schlimmer wird's, Jesus hat nicht in Angst gelebt. Ich habe viele Jahre meines Lebens in totaler Angst verbracht, von klein auf. Und auch noch viele Jahre, wo ich schon Christ war, weil ich keine gute Lehre hatte. Ich war in einer lieben Gemeinde mit lieben Menschen, die mich ganzheit lieb gehabt haben. Und das war's dann. Sonntag für Sonntag war kein zweischneidiges Schwert, was trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Es waren liebe, nette Geschichten, ich habe mich geliebt und aufgehoben gefühlt, aber ich bin geistlich null gewachsen, null. Bis ich irgendwann an einem Tag war, wo ich Gott gesagt habe, ich mag nicht mehr. Ich hab die Schnauze voll, ich gehe jetzt in die Ewigkeit. Ich war verzweifelt. Dann habe ich meinen Selbstmord geplant. Bis ins Detail. Abschiedsbriefe geschrieben, alles. Hab gesagt, so, das war's, ich bin dann mal weg. Dann habe ich gesagt, ich gehe noch einmal in den Gottesdienst, mein Abschiedsgottesdienst. Bärbel wusste von nichts, niemand wusste das. Und dann steht der Pastor davon und sagt, heute ist jemand da, du planst deinen Selbstmord. Und der Herr sagt, tu es nicht. Und ich saß auf meinem Stuhl. Jetzt schlage ich dir aufs Maul und dann dem da oben. Oder andersrum, ist mir egal. Ich habe mich aufgeregt, habe gesagt, wie kannst du da oben dem meine Pläne verraten? Dem A, Punkt, Punkt, Punkt da vorne. Der jeden Gottesdienst seine Geschichten erzählt hat. Ich war in Schweden angeln, oh, ich habe 15 Lachse gefangen. Who cares? Ich bin in Not, ich brauche das Wort, ich verhungere. Und die Leute da drin auch. Aber alle lechzten nach einem prophetischen Wort von dem großen Pastor. Wenn er vorbeilief, haben alle gezittert schon. Oh, vielleicht hat er was für mich. Ja. Die haben jede Woche ein Wort gekriegt, aber gemacht haben sie gar nichts mit dem Wort. Und dann hat Gott angefangen, mit mir zu reden. Wie eine hörbare Stimme. Na, ich sag, wenn du nicht willst, dass ich mich umbringe, dann hol du mich. Na, ich sag, nee, das kann ich nicht, Thomas. Na, ich sag, warum? Na, Gott sagt, wenn ich dich jetzt hole, kann ich dir nicht die Position in der Ewigkeit geben, die ich für dich vorgesehen habe. Habe ich gesagt, es ist mir scheißegal, ich brauche keine Position. Ich war total verbittert an dem Abend. Ich habe erst 2 Jahre später mich gefragt, was für eine Position, was denn? Heute weiß ich das, aber damals nicht. Und sei, du löscht mich jetzt aus. Ich will zurück ins Jahr 1968, bevor meine Mutter mich empfangen hat. Da will ich zurück und dann wird ein Cut gemacht und dann hat es mich nie gegeben. Und hat Gott gesagt, das geht nicht. Er hat gesagt, du bist Gott, du kannst alles. Du machst es jetzt. Und hat Gott gesagt, okay, ich habe eine Frage an dich, Thomas. Wenn ich das jetzt mache, bist du bereit, die Liebe, die du hast zu Vanessa, da war Vanessa noch ganz klein, bist du bereit, jetzt sofort diese Liebe aufzugeben, die du für Vanessa hast? Bevor Gott ausgesprochen hat, habe ich gesagt, nö, natürlich nicht. Dann sagt er zu mir, und warum verlangst du das von mir? Das ist mir scheißegal. Ich war so bockig und zornig. Und dann habe ich Gottes Herz gesehen, sah aus wie eine Pizza. Da war ein Stück und dann zoomte die Kamera rein und ich sah Gottes Herz auf diesem Stück und da stand Thomas. Und Gott sagt, ich habe dich in mein Herz geschrieben, ich kann das nicht löschen. Gottes Herz ist tätowiert. Das ist nicht Bleistift, wo man wegradiert. Und dann Gott sagt, wenn ich das tun würde, hätte ich in Ewigkeit einen Schmerz, weil ich dich vermissen würde, Thomas. Oh, ich habe mit ihm geschimpft. Mir fiel alles ein. Der Drecksack, du. Ich will es nicht wiederholen. Das war Sünde, aber ich war so zornig. Ich hätte nicht gedacht, dass Gott mich in der Situation, wie ich mich benommen habe, mir jemals vergeben könnte. Aber der wusste doch, was er kriegt, als er mich angenommen hat. Das wusste ich damals aber auch noch nicht, weil wir hatten ja nur Lachslehren. Versteht ihr mich? So viele Tränen, die ich geweint habe, die dienen mir heute. Und ich erzähle euch das, die tiefsten Begegnungen mit Gott, so aus dem Ding raus. Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis sie anfing, von was für einer Position redet er. Ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, je länger du mit Gott gehst auf Erden, desto näher bist du in der Ewigkeit bei Jesus. Wer hier nahe bei ihm war, wird nahe am Palast sein. Wer nicht nahe bei Jesus war, wird weit weg sein. Das wird auch gut sein. Aber du wirst nahe beim Herrn sein. Du hast Zugang zu ihm. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du hier auf Erden mein Freund bist, dann kannst du bei mir ein- und ausgehen. Irgendwann gebe ich dir vielleicht sogar einen Schlüssel und sage, mein Haus ist dein Haus. Aber das läuft über Beziehung. Und nicht, weil du so knuffig bist. Korrekt? Oder hast du schon mal einen Fremden deinen Schlüssel gegeben? So, oh, ich finde sie so toll, können bei mir rein und raus, sie können jede Schublade aufmachen, bedienen sie sich. Nee, das würde niemand tun. Gott macht es auch nicht. Versteht ihr? Und wir werden mit Gott herrschen in Ewigkeit. Vielleicht werde ich in der Ewigkeit ein König sein, ein Gouverneur, ein Präsident, vielleicht ein Statthalter, vielleicht nur ein Bürgermeister. Mir ist das egal. Aber ich weiß, es wird gut sein, weil Gott es für mich rausgesucht hat. Wer im Kleinen treu war, wie oft sagt es Bärbel sonntags, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über was setzen? über Großes, über Vieles. Hier ist die Spielwiese. Wenn der Same nicht in den Boden oder in die Erde fällt und stirbt, wenn dein Fleisch hier auf Erden nicht stirbt, hast du keine Frucht. Stolze Menschen sterben hier nicht. Die lassen alle anderen sterben. Und die Bibel sagt, dann bleibst du alleine. In der Hölle bist du ganz alleine. Aber wenn du hier stirbst, alles, was du hier fürs Reich Gottes tust, ich habe gestern auch gesagt in dem Gespräch, nichts ist so schön, wie mit Menschen zu arbeiten. Und nichts ist so anstrengend und herausfordernd, wie mit Menschen zu arbeiten. Tränen und Lachen ist oft ganz nah beieinander. Stimmt's? Wenn du eigene Kinder hast, wenn sie auf die Welt kommen, freut man sich. Wenn sie dann mit 5 frech werden, dann freut man sich nicht mehr so ganz. Manchmal stellen sie was an, da ist manchmal Träne und Leid nah beieinander, aber es ändert Gottes Meinung nicht, oder? Wollen wir uns anschauen, was Jesus im Garten Gethsemane sagt? Markus 14, Vers 36. Und er sprach, Abba, Vater. In der Stunde seiner Verhaftung, seiner Abholung, er wusste, nächsten Tag wird er gekreuzigt, er wird noch ausgepeitscht, die Haare rausgerissen, der Bart raus. Er wusste das ganze Programm, was auf ihn zukommt. Und er sagt nicht, hey Alter da oben, ist mir gerade alles too much, kann ich es mir nochmal überlegen? Wie war das nochmal genau da, ganz am Anfang der Schöpfung, bevor es was gab? Ich hatte da Ja gesagt, aber irgendwie gerade fühlt sich das nicht mehr so an. Ich habe mehr so ein Jein. Gott sei Dank war Jesus nicht so, oder? Er sagt, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus, seine Seele sagt, in der Angst, dein Geist kann keine Angst fühlen, das wisst ihr. Dein wiedergeborener Geist ist versiegelt mit dem Heiligen Geist, dein Geist spürt keine Angst. Deine Seele kann immer noch Angst spüren. Jesus, seine Seele spürte die Angst. Und er sagt, Vater, alles ist dir möglich, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüber. Die Dämonen waren, die ganze Hölle war schon um ihn rum. Und dann besann er sich und sagte, hey, nicht was meine Seele will. Ich treffe keine Entscheidung aus Angst und Furcht. Wie oft habe ich euch das gelehrt? Treffe niemals eine Entscheidung aus Begeisterung oder aus Angst. Ihr werdet beide Entscheidungen bereuen. Seid ihr bei mir? Und Werbung funktioniert so, dass du begeistert wirst. Ich muss unbedingt diesen Mustang kaufen. Oh, ich brauche den Porsche. Du verschuldest dich total, kaufst den Porsche und kannst nicht mal den Tank füllen, weil Ebbe ist. Oder andere Dinge. Angst. Oh, das wird alles ganz schlimm. Ich verkaufe mein Haus. Und dann verkaufst du es für einen Apfel und ein Ei, weil die Immobilienpreise im Keller sind. Aber die Angst treibt dich, dein Haus zu verkaufen. Und danach geht's wieder hoch und du denkst, jetzt habe ich für die Hälfte verkauft, war ich doof. Du wirst alle Entscheidungen bereuen, auch im Geist. Was Begeisterung ist und Angst, wirst du bereuen. Lass dich nicht von den Emotionen leben, bleib im Geist. Wenn du merkst, deine Seele dreht gerade durch, dann sag zu der Seele, halt die Schnauze. Und das machst du so lange, bis die still ist. Bis das Hündchen merkt, du bist der Herr und nicht das Hündchen. So, ich vergleiche das alles, weil das hilft mir. Ich hatte in meinem Leben 3 Hunde. Und da weiß ich, wie die ticken. Einer war ganz lieb, einer ein Dickkopf und so weiter. Da kann ich nicht mit beiden gleich umgehen. Deine Seele, das Patentrezept für deine Seele ist nicht das Patentrezept für meine Seele. Was mir egal ist, macht dir Angst. Was dir vielleicht egal ist, macht mir Angst. Oder will, versteht ihr? Ich brauche dann andere Ansätze. Aber das Prinzip ist das gleiche. Halleluja. Aber lieber Vater, ist das cool? Selbst in so einer Situation sagt Jesus, aber lieber Vater, du siehst, wie er tickt, du siehst, wie er brennt, du siehst, was in ihm drin ist. Wenn man auf die Tube draufdrückt, sieht man, was drin ist. Und das ist auch im Geist so. So, Römer 8, Vers 15. Römer 8, Vers 15. Wahrscheinlich kennt ihr die Bibelstelle alle. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Was ist Knechtschaft? Angst. Angst ist Knechtschaft, Knechtschaft Angst. Dass ihr euch abermals fürchten müsstet, diesen Geist hast du nicht empfangen von Gott. Das muss ich dazu sagen. Du kannst diesen Geist noch empfangen, wenn du dich öffnest. Das haben wir geklärt heute in der Predigt. Aber von Gott hast du nicht diesen Geist empfangen, wo du dich abermals heißt, wie vor der Bekehrung. Da waren wir ständig in Angst und Furcht, weil wir es nicht besser wussten und keine Hilfe hatten. Nach der Bekehrung gehören wir Gott. Wir wissen, Gott ist bei uns. Das haben wir heute auch geklärt. Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Ist das cool? Wo wir rufen, Abba, lieber Vater. Abba, lieber Vater. Amen. Halleluja. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen was. Das möchte ich euch mitgeben. Das war jetzt der Kuchen. Jetzt kommt langsam die Sahne. Wir schauen jetzt kurz ein Video an, was ich gefunden habe im Internet. Geht nur, glaube ich, knapp eine Minute. Und da sind die Pläne des Teufels für die jetzige Zeit, für dich und mich, sind da auf den Punkt gebracht von einem Mann, wo gesagt wird, was kommen soll. Ihr wisst, schon vor 25 Jahren hat der Herr Gates gesagt, wir müssen die Menschheit reduzieren durch Impfung. Das ist das Humanste, was man machen kann. Wir impfen die Menschheit bei einer Scheinpandemie, kommt euch das bekannt vor, dass so viele wie möglich sterben. Das Ziel ist, runterzukommen auf 500 Millionen. Das heißt, fast 8 Milliarden Menschen haben wir jetzt. Da müssen ein paar sterben, wer gut in Mathe ist. Das ist, was diese Leute wollen. Und ihr wisst, der Herr Schwab hat gesagt, 2030 soll, wer weiß es noch, soll keiner mehr was besitzen und ihr werdet glücklich sein. Was übrigens ein Zitat von Adolf Hitler ist. Versuche mal, ob wir es laufen können. Wir lassen es zweimal laufen, weil zu kurz ist. Hört mal genau zu, wie er analysiert, was die vorhaben, was der Teufel vorhat.
Wenn viele Leute in Europa genügend arm sind, sodass sie im Wesentlichen keine Ressourcen mehr verbrauchen können, kein Auto fahren können, im Winter nicht heizen können und kein Fleisch mehr essen können, dann löst das aber die Energie- und Klimaprobleme, wenn man einen Großteil der Menschen daran hindert, an Wohlstand zu partizipieren. Es ist natürlich keine besonders sozial- und politikverträgliche Lösung. Aber wenn Sie diese Lösung machen, dann haben Sie auch kein globales Gerechtigkeitsproblem, wenn die Armen arm bleiben, weil dann sind die Armen da so arm, wie sie bei uns dann auch sein werden. Und dann ist Gerechtigkeit herbeigeführt, in dem Sinne, dass es überall so ziemlich gleich ist, zumindest in dem Sinne ist dann auch gerecht. Sie haben dann 5-10%, denen es richtig gut geht und denen geht es insbesondere dann so gut, weil es den anderen schlecht geht und sie brauchen dann auch nicht den Kuchen zu vergrößern, sondern sie können auf der Basis der heutigen Technik mit den Ressourcen auskommen, indem genügend wenig Leute partizipieren. Also das ist dann eine typische Zweiklassengesellschaft. Zu mir sagen immer die Leute, Herr Rademacher, was soll ich denn machen, wenn die Brasilianisierung kommt? Dann sage ich, das ist ziemlich einfach, gucken Sie, dass Sie bei den 5% sind. Wenn genügend viele Leute in Europa...
Lass nochmal laufen.
Sodass sie im Wesentlichen keine Ressourcen mehr verbrauchen können, kein Auto fahren können, im Winter nicht heizen können und kein Fleisch mehr essen können. Dann löst das aber die Energie- und Klimaprobleme, wenn man einen Großteil der Menschen daran hindert, an Wohlstand zu partizipieren. Es ist natürlich keine besonders sozial- und politikverträgliche Lösung. Aber wenn Sie diese Lösung machen, dann haben Sie auch kein globales Gerechtigkeitsproblem, wenn die Armen arm bleiben, weil dann sind die Armen da so arm, wie sie bei uns dann auch sein werden. Und dann ist Gerechtigkeit herbeigeführt, in dem Sinne, dass es überall so ziemlich gleich ist, zumindest in dem Sinne ist dann auch gerecht. Sie haben dann 5-10%, denen es richtig gut geht und denen geht es insbesondere dann so gut, weil es den anderen schlecht geht und sie brauchen dann auch nicht den Kuchen zu vergrößern, sondern sie können auf der Basis der heutigen Technik mit den Ressourcen auskommen, indem genügend wenig Leute partizipieren. Also das ist dann eine typische Zweiklassengesellschaft. Zu mir sagen immer die Leute, Herr Rademacher, was soll ich denn machen, wenn die Brasilianisierung kommt? Dann sage ich, das ist ziemlich einfach, gucken Sie, dass Sie bei den 5% sind.
Der Mann bringt auf den Punkt, was die Illuminaten vorhaben mit der ganzen Welt. Und dazu muss die Wirtschaft zerstört werden. Das sehen wir hier gerade ganz extrem in Deutschland, oder? Die deutsche Wirtschaft soll zerstört werden. Deutsche Automobile haben keine Konkurrenzfähigkeit mehr gegen die billig Elektroautomobile aus China und so weiter. Und der Habeck und die Baerbock und der Lindner, die kommen aus der Schule von George Soros. Wenn ihr meint, die kamen irgendwann in die Partei, wurden dann gewählt. Das sind Kinder, die von klein auf ausgewählt wurden, von diesen Leuten großgezogen wurden und dann in diese Positionen gebracht. Und wir denken, wir haben die gewählt. Die tun nichts zum Wohle des deutschen Volkes. Die tun alles, was diese Leute hinter den Regierungen, man nennt es Deep State oder die Illuminaten, wir können es nennen, wie wir wollen. Das sind die Leute, die wirklich die Welt regieren. Ich habe es euch neulich gezeigt mit den Rockefeller. Denen gehören alle Banken der Welt und so weiter. Und die wollen die Menschheit reduzieren auf 500 Millionen. Da wisst ihr, was los ist. Und dem Teufel läuft die Zeit davon. So, und jetzt schauen wir uns an, was Gott zu sagen hat. Gefällt euch das? Jetzt gehen wir am Psalm 2, ab Vers 1. Psalm 2, ab Vers 1. Halleluja. Und ich liebe meinen Gott, weil ich immer Antworten suche und sage, Herr, beantworte du mir das Problem. Auch nichts Neues. Aber das trifft in diese Zeit so auf den Punkt. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Weiter. die Könige der Erde oder die Präsidenten oder die Schattenregierungen, egal wie sie sich nennen, lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Wer ist der Herr? Gott. Wer ist der Gesalbte? Christus. Christus heißt der Gesalbte. Okay? Diese Leute sind gegen den Plan Gottes. Was ist der Plan Gottes? Möchte er, dass es jedem Menschen gut geht? Ja. Möchte er Wohlstand für jeden Menschen? Ja. Möchte Gott, dass jeder Mensch ein sauberes Bett hat, sauberes Trinkwasser, gutes Essen? Ja oder nein? Ja. Diese Leute tun sich auf gegen alles, was Gott plant, tut oder will. Liebt Gott jeden Menschen? Die nicht. Für die ist der Großteil der Menschheit Abfall. Ballast, den man loswerden muss. Das ist für die Biomasse, Müll. Versteht ihr? Ich übertreibe nicht. Die denken so. Sie denken, sie haben das Recht, Gott zu spielen, weil sie reich sind. Und wer hat ihnen den Reichtum gegeben? Wenn du niederfällst, ihr wisst. Okay, weiter geht's. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist dein und mein Job. 2024 wird ein gutes Jahr. Amen. Das sind die Stricke und die Bande, die du zerreißt im Glauben und sagst, 10.000 zur linken, 1.000 zur rechten, mich trifft es nicht. Amen. Halleluja. Und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Warum? Und der Herr spottet über sie. Er sagt, ihr könnt planen im Verborgenen. Ihr könnt euch heimlich treffen. Ihr könnt euch öffentlich treffen. Ihr könnt planen, planen, planen. Die Erde ist mein und was darinnen ist, spricht der Herr. Nächster Vers. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Wer sitzt da? Satan oder Christus? Wer weiß es noch? Im äußersten Norden. Könnt ihr euch erinnern an die Predigt? Jesus sitzt da und er herrscht. Ich habe meinen König Christus eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Weiter. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das kennt ihr alle. Weiter. Wir meinen jetzt ein bisschen schneller. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Hat Jesus gebeten? Ja. Im hohepriesterlichen Gebet sagt der Vater, alle, die du mir gegeben hast, sind mein. Keiner ist verloren. Stimmt's? Halleluja. Wer herrscht über die Erde? Die Illuminaten oder Christus? Super. Weiter geht's. Du sollst mit einem eisernen Zepter zerschlagen. Das habe ich euch gesagt, es wird kommen. Wenn Christus die 1000 Jahre hier an seine Herrschaft anfängt, er wird sie mit eisernem Stabe, steht in Offenbarung, wird er über sie herrschen. Er wird nicht der liebe Jesus sein, wie die gedacht haben. Der wird ein knallharter Richter sein hier auf Erden und wir werden mit ihm zusammen herrschen. Leute, es wird spannend. Wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Die denken, sie entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Ein Bill Gates macht Pläne und so weiter. Denkt sich eine neue Pandemie aus und so weiter. Aber unser Gott hat das letzte Wort. Amen. Weiter. So seid nun verständiger Könige und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Lasst euch warnen. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Gottes Zorn wird bald entbrennen. Ich habe gesagt, die Zornschale füllt sich jeden Tag. Sie füllt sich jeden Tag. Ist es gut? Leute, viele Leute und vor allem Ungläubige sagen oder fragen mich oft, warum lässt Gott das Leid zu? Ich habe eine Frage an dich. Wenn ein Mörder gesucht wird, der hat gerade eben vor einer Stunde jemand umgebracht und die Polizei sucht den und findet den nach 5 Stunden und verhaftet den. Ist das gerecht? Ja oder nein? Komm. Ja? Alle? Was ist, wenn sie ihn erst nach 5 Tagen finden? Ist es dann immer noch gerecht? Ja oder nein? Was ist nach 5 Monaten? Immer noch gerecht? Ja. Was ist nach 6 Jahren? Nach 600 Jahren. Jetzt komme ich zu Gottes Maßstab. Was ist nach 6000 Jahren? Ist es dann immer noch gerecht? Versteht ihr, wie Gott denkt? Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie ein Tag. Aber Gott wird sie richten. Jeder Mörder, jeder Dieb, jeder Lügner wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Genauso wie die Polizei vielleicht Tage, Stunden, Monate oder Jahre braucht, um einen Mörder zu fassen. Aber er wird gefasst. Okay, versteht ihr das Bild? Das hilft mir. Und da hast du Antworten, wenn so jemand kommt. Also wenn es nach 5 Stunden genauso gerecht ist wie nach 6000 Jahren, dann wissen wir sind am Ende der 6000 Jahre. 4000 Jahre vor Christus, 2000 danach. An 6 Tagen hat Gott gearbeitet, am 7. geruht. Wir sind am Ende des 6. Tages. Und Mose hat von Gott empfangen, 120 Jahre sollst du leben. Wenn ihr gut in Mathe ist, 120 Jahre mal 50 Jubeljahre. Gott denkt in Jubeljahren. 50 Jahre ist ein Jubeljahr. 120 mal 50 gibt genau 6000. Gott ist gut in Mathe, glaub mir das. Gott ist gut in Mathe. Er sagt ihm nicht nur, dass du selber 120 Jahre, sondern es geht drum um die ganze Menschheit. Und der Gott hat dem Teufel 6000 Jahre Zeit gegeben zu wüten und dann kommt das Gericht. Ist das gut? Leute, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin, es wird spannend. Und egal was passiert, unser Gott wird uns nicht verlassen noch versäumen. Ich gebe euch zum Schluss noch eine Vision, die ich hatte über die Weihnachtstage, wo ich mit dem Vater so gedealt habe. Und da habe ich so ein Kreuzfahrtschiff gesehen, habe ich schon öfters gesehen. Und die Frage war, die Gott stellt, wird das Schiff sinken oder nicht? Und wenn du an die Titanic denkst, die unsinkbar war, und auch diese Leute denken, sie regieren über die Erde, das läuft immer so weiter, sie herrschen, dann muss ich ihnen leider sagen, die Erde wird vergehen mit großem Krachen. Und das Schiff wird sinken. Seid ihr bei mir, das Schiff wird sinken. Wir wissen das. Das Schiff wird nicht ewig schwimmen, es wird sinken. Und da hat Gott Vater zu mir gesagt, Thomas, es gibt 3 Arten von Menschen, die es in der Welt gibt und in den Gemeinden. Die erste Gruppe ist die, die sagen, okay, ich habe verstanden und ich glaube, das Schiff wird sinken. Was ist die Lösung? Und Gott sagt, lerne schwimmen. Wenn das Schiff sinkt, musst du schwimmen können. Du weißt nicht, ob du ein Rettungsboot kriegst, ob du eine Rettungsweste erwischt, einen Rettungsring oder ob der Hubschrauber dich holt, was die Entrückung ist. Das weißt du nicht. Wenn das Schiff sinkt, dann musst du schwimmen können. Und das ist die Gruppe, die es ernst nimmt und sagt, okay, dann lernen wir ab jetzt schwimmen. Und schwimmen heißt glauben. Glauben heißt vorbereiten für die Zeit, wo ich ins Wasser muss. Jetzt muss ich nicht ins Wasser, ich bin noch nicht im Wasser, aber ich trainiere für die Zeit, wenn das kommt. Versteht ihr mich? Deswegen bin ich oft so energisch mit euch. Wenn ich manchmal Mittwoch schneide, denke ich, Mensch, warst du wieder drauf, Alter, ey, pff, das kann man nicht veröffentlichen, warst wieder wie so ein Bulldozer. Aber ich spüre die Salbung hier. Ich weiß, dass Gott eine Not hat. Wenn du den Ukrainern im Januar vor 2 Jahren gesagt hättest, ey, nächsten Monat oder im Dezember, Weihnachtsfest, nächsten Monat fängt der Krieg an, hätten dich ausgelacht. Die meisten. Immer so. Die zweite Gruppe von Leuten ist, schwimmen lernen, Schiff geht unter, das geht mich nichts an, das interessiert mich nicht. Das glaube ich nicht, will ich nicht wissen, beschäftige ich mich nicht damit. Nö, das ist nicht meins. Was machen die? Nichts. Und die dritte Gruppe ist die, die sagt, da bin ich völlig dagegen. So ein Scheiß höre ich mir gar nicht an, sorry, nein, das Schiff, ob das untergeht, nicht, das ist mir alles, nein, das, ich weigere mich, mich mit dann auseinanderzusetzen. Ich bin erschrocken, als der Vater mir das gezeigt hat. Und Leute, wir denken jetzt so in die Welt. Ja, da gibt's die 3 Gruppen auch. Aber die gibt's auch in Gemeinden. Leute, die Sonntag für Sonntag einen Stuhl wärmen und sagen, ja, que sera, sera, whatever will be, will be. Das Schiff geht unter, das schwimmt weiter. Noch gibt's gleich was zu essen in der Kantine. Das ist mir wichtiger. Versteht ihr? Und dann gibt's die, die alles verneinen und total aggressiv werden. Die kenne ich auch. Was? Endzeit, der Teufel, was? Entrückung, oh, hör mal mit dem Quatsch auf. Oh, bist du auch so ein Charismatiker? Leute, sind wir bei den Ersten, die sagen, wir lernen schwimmen. Amen? Wir lernen schwimmen. Und wenn wir schwimmen können, dann werden die Wellen größer. Wir sagen, Herr, wir sind bereit für die Wellen. Bring die Wellen, dass wir die Wellen auch besiegen. Und nicht nur im seichten Wasser schwimmen und herumtümbeln, sondern schwimmen heißt schwimmen, auch im Sturm. Und dann wirst du überleben. Amen. Amen. Und dann ist es gut, wenn der Hubschrauber dich holt, auch wenn du schwimmen gelernt hast. Ich freue mich, wenn der Hubschrauber uns holt. Versteht ihr? Vom Deck runterholt. Bevor das Ding absauft. Aber wir haben schwimmen gelernt. Doesn't matter what, wir sind vorbereitet. Vater, ich danke dir für das Wort heute. Ich danke dir, dass du diese Gemeinde so sehr liebst. Auch die Menschen im Internet und die, die die CD in die Hand bekommen. Vater, ich preise dich für das, was du hier tust und was du uns alle schon geschenkt hast an Wahrheit, an Offenbarung. Danke, dass du mit uns bist. Vater, wir bekennen heute Morgen als Church at the River, ich fürchte mich nicht. Mein Gott ist mit mir. Was kann mir widerfahren? Halleluja. Mein Gott wird mich weder verlassen noch versäumen. Er ist im Krieg bei mir, er ist im Kampf bei mir. Wo Stellen unfruchtbar waren, werden sie fruchtbar. Wo Krankheit war, wird Sieg. Halleluja. Vater, du trägst uns durch und 2024 wird es besser als jemals zuvor, weil wir dir glauben. Halleluja, weil wir in die Zeit gehen, wo wir Wunder erleben, wo wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wo wir deine Wunder erleben werden, wo das Heizöl nicht leer geht, wo die Heizung läuft, wo mein Heizkörper warm ist, obwohl im Keller die Heizung ausgeschaltet ist. Vater, wo mein Kühlschrank das Licht brennt, obwohl kein Strom da ist. Vater, ich danke dir, dass du Wunder über Wunder tust. Du hast Israel durch die Wüste geführt, 40 Jahre. Und du wirst auch uns durchführen, egal wie viele Jahre es noch sind. Wir danken dir, wir preisen dich für den Glauben, den du in uns baust. Danke, dass wir Schwimmer sind. Halleluja. Amen. Wow.